Von der Klage zur Freude. Das ist das Thema heute, das ich gestellt habe. Die Frage ist schon auch, gibt es solche Wege? Wie lange dauern solche Wege? Kann ich die selber gehen? Brauche ich Hilfe? Woher kommt in unserem Leben Veränderung? Kann man es oder muss das eigentlich von außen kommen? Viele Fragen und es gibt noch viel mehr. Ich möchte heute eine Antwort geben darauf aus der Erfahrung eines Einzelnen. Und deshalb lese ich uns den Psalm 13. Ein Lied Davids. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen und der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Unterdrücker würden jubeln über meinen Tod. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. David schreibt diese Zeilen. Die Umstände, in denen er sie geschrieben hat, die bezeichnet er nicht. Wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen aus dem Leben von David, dass er Zeiten hatte, wo er ein Flüchtling war. Ja, wo er ein Wanderterrorist war, ich sag's mal so. Er war sich nicht sicher. Er war immer auf der Flucht. Manche Jahre. In den Bergen, in der Wüste, da war jemand hinter ihm her. Vielleicht aus so einer Situation, auf der Flucht vor Saul, hat er diese Worte geschrieben. Es ist sicherlich so, wenn es einem selber gut geht, wenn man richtig drauf ist, man high ist, dann ist es schwer nachzuvollziehen, dass andere Menschen zur gleichen Zeit in ganz anderen Tiefen stecken. Es fällt schwer nachzuvollziehen, dass andere so niedergeschlagen sind und es in ihrem Leben zur Klage kommt. David ging es schlecht. Er hatte viele Baustellen und er klagt. Wie lange noch? Margit hat es wunderschön ausgeführt, die verschiedenen Situationen, in denen wir auch in unserem Leben diese Frage stellen. Ich möchte nur ein, zwei noch dazuführen. Wie lange noch bleibt mein Sohn in der Pubertät? Und ist es so schwierig mit ihm? Oder viele kennen es noch, wie lange noch? Wacht mein Baby nachts immer wieder auf? Wann kann ich endlich mal wieder durchschlafen? Und dann sagt man als eben 60-jähriger Vater und Opa, sagt man, ey, das geht vorbei. Ja, das geht vorbei. Ja, 4, 5, 6, 7 Jahre, aber es geht vorbei. Also du kommst wieder in das Alter, wo dein Sohn dich versteht, ne? Aber wenn man selber drin steckt. Im Davids Leben scheinen alle Wege zu sein. Der Weg nach oben. Gott, wie lange hältst du dich versteckt vor mir? Ich habe den Eindruck, ich komme nicht durch. Der Weg nach innen. Ey, meine Sorgen, mein Kummer, das, was mich so bewegt, das bewegt mich so tief, das berührt mich, es lässt mich nicht los, es lässt mich sogar im Schlaf nicht los. Und nach außen, der Weg, die Feinde sind da, die beobachten mich. Die haben ein Interesse daran, dass ich kaputt gehe. Er ist zutiefst erschrocken, der David. Er ist fertig, er ist hilflos, er ist am Ende. Wie lange noch? Verlorenheitsgefühle. Nicht beachtet werden, keine Bedeutung haben. Der Feind kann einfach machen, was er will. Und doch bei aller Klage kommt hier schon in diesen ersten drei Versen dieser Gegensatz: Wie lange noch wirst du für immer dich verborgen halten? Und alleine mit der Frage, wie lange, kommt ja zum Ausdruck, man geht davon aus, es hat mal ein Ende. Martin Luther sagt an dieser Stelle: Hier verzweifelt die Hoffnung selbst und die Verzweiflung hofft dennoch. Wie lange, die Frage, verbirgt in sich das Wissen, dass es doch einmal ein Ende haben wird. Und so fängt er an zu bitten. David bringt seine schier aussichtslose Lage vor Gott und schmeißt sie ihm vor die Füße. Er nennt sie. Und er weiß, er kann sie vor Gott nennen, er kann vor Gott alles sagen, auch das Mühsame, das Kaputtmachende. Aber, und das fällt mir auf, seine Klage wird nicht zur Anklage. Gott, du bist. Oder du kannst mich mal. David macht ihm keine Vorwürfe, sondern er formuliert Bitten. Schau doch. Sieh doch. Es ist wichtig, dass Gott Einblick und Überblick hat in das Leben. Und er kennt das von den Situationen, dass ein Kleinkind irgendwo am Spielen ist, aber immerhin zwischendrin mal schaut, ist die Mama noch da. Und wenn sie da ist, spielt es weiter. Aber dieses Wissen, sie ist da, ist so wichtig. Schau doch, guck doch nach mir. David sagt zu Gott: Hey, schau doch. Guck hinein. Antworte mir. Ich will hören. Ich bin bereit zu hören. Schenk Klarheit. Offenbare dich. Das sind seine Bitten zu Gott. Mach es deutlich. Margot und ich sind ja 4 Jahre zusammen in Südafrika gewesen. Derzeit ist unsere Viola auch geboren und dann kamen wir zurück für einen Heimataufenthalt mit der festen Absicht, auch wieder zurückzugehen. Aber wir waren 4 Monate hier, dann fing etwas in uns an zu regen, ob das so der richtige Weg ist. Und es wurde zu einer richtigen Unsicherheit, es wurde zu einer gewissen Enge. Ach, müssen wir zurück? Und wir haben in der Zeit mit Freunden geredet, wir haben gebetet, wir haben überlegt, wir haben uns selber angeschaut, wir haben nochmal geguckt, was haben wir für Begabungen, wie sind wir in unserem Miteinander, was passt zu der Situation oder nicht. Und wir haben immer gesagt, Gott, rede du. Es hat 6 Monate gedauert, bis wir eine Antwort darauf hatten. Aber wir haben so gebetet, schau doch Gott, wir wollen das tun, was du willst. Aber wir brauchen von dir Einsicht, wir brauchen Antwort. Schau du hinein und sag uns, wie geht es weiter? Dann haben wir am Ende des Jahres eben diese Entscheidung getroffen, dass es für unsere Konstellation gut und richtig ist, dass wir hier in Deutschland bleiben und dass wir hier uns einsetzen. Und das haben wir dann entschieden und das hat gute Wege dann auch für uns eben bedeutet. Gott, erleuchte meine Augen, so übersetzt Luther an der Stelle. Schenk mir Licht in die Dunkelheit. Wir haben gestern Abend noch unsere Enkel besucht, unseren Sohn in Linden. Und nachdem Zähne geputzt und Haare gekämmt worden, habe ich der einen Enkelin was vorgelesen. Zuerst waren wir auf dem Balkon, aber dann wurde es ein bisschen kühl und dann haben wir uns reingesetzt. Und ich habe mich hingesetzt auf dem Sofa, so dass eben von der großen Fensterscheibe das Licht noch aufs Buch kommt und habe gelesen und gelesen. Und dann kam es zu dem Punkt, wo ich nicht mehr lesen konnte. Es wurde so dunkel, ich konnte es nicht mehr erkennen. Ich war dann zu faul, um aufzustehen und als Margit gerade eben im Flur entlang ging, sagte, oh, kannst du mal das Licht anmachen? Aber als das Licht an war, war es gar kein Problem zu lesen. Gar kein Problem. Alltäglich, ich weiß. Aber das ist die Bitte vom David, Herr, erleuchte meine Augen, gib mir Licht in meine Situation hinein. Öffne meine Augen für deine Wirklichkeit, wie du das hier siehst. Zeig mir den Weg aus der Enge heraus. So bittet er. Zwei Verse, die klagen, zwei Verse, die bitten und im Abschlussvers dieses Psalmes kommt sein Vertrauen zum Ausdruck. David besinnt sich. David nimmt einen Perspektivwechsel vor oder einen Blickwechsel auf Gott hin. Und auf seine Geschichte, seine eigene Geschichte und die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Beides kommt zusammen. Meine Entscheidung: Ich schaue jetzt anders. Ich will jetzt nicht mehr auf das wie lange, wie lange, wie lange gucken, sondern ich wende meinen Blick von mir zu ihm. Ich blicke auf. Ich wechsle meine Konzentration. Ich verändere mich und meine Einstellung, meine Ausrichtung. Es hat etwas mit meiner Entscheidung zu tun. Es hat aber gleichzeitig auch etwas mit Gottes gnädigem Eingreifen zu tun. Und das ist manchmal in unserem Leben so ganz eng miteinander verwoben, dass wir es gar nicht auseinanderziehen können. Mir ist das so ein Beispiel. Und immer wieder ein Beispiel. Wenn ich morgens früh aufstehen will, dann ist es in meinem Leben wichtig, dass ich mir einen Wecker stelle, damit ich dann auch rechtzeitig eben wach werde. Ich kann mich natürlich abends auch ins Bett legen und sagen, lieber Herr, du weißt, ich will wach werden, ich stelle jetzt keinen Wecker, aber wenn du willst, dass ich morgen aufstehe und Zeit habe, noch um in der Bibel zu lesen, vor dem ich eben zur Arbeit gehe, kannst du mich ja wecken. Was passiert? In meinem Leben wird es passieren, ich würde schlafen. Ich kann sagen, ja, aber Gott will ja, dass ich sein Wort lese, kann er mich erwecken. Ja. Aber in manchen Dingen muss ich auch selber Entscheidungen treffen und sagen, hey, ich kenne mich, ich weiß, wie die Situation ist, also muss ich meinen Wecker stellen, damit ich eben auch rechtzeitig wach werde, wenn das meine Absicht ist. Wir können Gottes Handeln und unsere Entscheidungen, die sind manchmal ineinander verwoben. Wenn er uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich und jetzt sage ich etwas. Aber ich muss warten oder ich warte auf Situationen, in denen ich dieses Licht scheinen lasse und es zum Ausdruck kommt, wenn ich Menschen begegne. Das Vertrauen, das er hat, ist das Vertrauen zu Gottes Liebe. Ich aber vertraue auf deine Liebe. Diese Liebe hört nicht auf. Die ist auch da, wenn der Sohn in der Pubertätzeit ist. Und wenn das Kleinkind eben seine Schreianfälle hat. Und wenn die alt gewordene Mutter immer noch lebt und im Bett liegt und meine Pflege braucht. Gottes Liebe hört nicht auf. Ich vertraue auf deine Liebe. Diesen Blick lasse ich mir nicht nehmen, so scheint David hier zu sagen. Die Liebe ist nicht von meinen Umständen abhängig, auch nicht von meinem eigenen Gutem oder eben auch mal nicht gutem Tun. Ist seine Liebe nicht abhängig? Margaret hat es so formuliert, wir können das gar nicht begreifen, was wirklich bedingungslose Liebe bedeutet. Aber sie ist da. Ich vertraue auf deine Liebe. Und ich juble darüber, dass du mich retten wirst. Der Blick in die Zukunft. Es geht weiter. Das und das wird ein Ende haben. Du wirst mich retten. Und wenn es ist am Tag meines Todes, dass ich dann darum weiß, dass eben die Rettung da ist und dass ich durchhalten und aushalten kann. Und ich kann es mir so vorstellen, dass so mancher von unseren Mitchristen, die eben um ihres Glaubens willen nicht nur verfolgt werden, sondern in Gefängnissen sitzen und aushalten müssen und keine Ahnung, wann eine Verurteilung kommt oder die Verurteilung schon war und die heißt lebenslänglich in diesem Loch zu sitzen. Du wirst mich retten am Ende. Ich vertraue deiner Rettung. Du hast es versprochen. Und du hast gesagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, mein Entschluss, mit meinem Lied will ich dich loben. Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Das ändert sich nicht. Er wendet sich nicht ab. Auch wenn in unserem Leben diese Phasen sind, in denen Dinge unendlich schwer sind. Dir gehört mein Lob. Ich will, trotz augenblicklicher Situation, loben in der Nacht, loben in Beirut, loben, auch wenn die Not noch nicht vorbei ist. Paulus und Silas haben sicherlich, als sie da in Philippi waren, nicht damit gerechnet, dass jetzt just an der Nacht ein Erdbeben kommt und sie befreit werden. Aber sie haben dort im Gefängnis gesessen und sie haben Gott gelobt. Um Mitternacht, naja gut, sie konnten nicht schlafen, ne? Vor lauter Schmerzen. Ja, aber sie haben gelobt. Gott hat in der Situation unendlich kräftig und mächtiglich eingewirkt. In einer ganz besonderen Art und Weise. Das passiert nicht jedes Mal, wenn wir Gott loben, gewiss nicht. Aber er will, dass wir ihn loben. Das Vertrauen, dass unser Vertrauen zum Ausdruck kommt. Wir loben dich. Warum? Weil wir nicht auf uns und die Situation schauen, sondern auf ihn schauen. Das Vertrauen, du hast Gutes getan. Die Erinnerung in sein Leben zurück. Die Freude, du wirst es wieder tun. Und wenn wir zurückschauen in unser Leben, dann fallen uns gewiss, manchmal müssen wir vielleicht länger nachdenken, aber fallen uns Dinge ein, in denen Gott uns Gutes getan hat. Und wo wir durchgekommen sind. Du hast mir Gutes getan. Und daran erinnere ich mich. Und das streiche ich nicht. Und das lasse ich nicht links einfach liegen. Ich möchte heute durch die Auslegung dieses Psalmwortes zum Blickwechsel ermutigen. Dass wir auf Christus schauen. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat's angefangen. Ja, es gibt schwierige Phasen. Aber er wird es vollenden. Und so kommen wir von der Klage über die Bitten zur Freude, zum Vertrauen. Ich glaube dir, Gott. Ich vertraue dir, Jesus. Du kannst und du wirst. Denn dein Name werde geheiligt durch mein Leben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so bei mir. Zu Hause auf dem Bett, in der Nacht und am Tag. Amen.